2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nikos Mega trotzdem. Und Tendel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist eine Stunde nach 19.10 Uhr und ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe unseres Heimspiels gegen den 1. FC Heidenheim. Das Spiel des 27. Spieltags der 2. Bundesliga aller Zeiten findet am Freitag, den 18.03. um 18.30 Uhr bei uns im Millerntor statt. Dabei empfängt der Tabellenzweite den Tabellensechsten. Das Hinspiel in Heidenheim konnten wir 4-2 für uns entscheiden. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Dudgrätsche Deluxe. Ding Dong, Werbung. An dieser Stelle möchte ich kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millerntor-Podcast schon eine ganze Weile und explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Heute möchte ich euch ein leckeres alkoholfreies Bier vorstellen. Ich spreche nämlich vom Übernormal Null. Das Übernormal Null ist das erste deutsche India Pale Ale, welches alkoholfrei ist. Vollgepackt mit fantastischen Aroma-Hopfensorten, gepaart mit angenehmem Malzkörper, einer moderaten Bittere und gebraut mit einer Hefe, die den Malzzucker nicht vergären kann. Und das Ganze ohne Manipulation. Wohlbekommt, sage ich mal. Mehr zu Kehrwieder Kreativbrauerei findet ihr unter kehrwieder.de. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Wir spielen ja, wie eben gesagt, am Freitagabend gegen Heidenheim und wie man in meinen VDS-Folgen schaue ich einmal kurz vorher auf die Bilanz gegen unseren Gegner und die sieht sehr ausgeglichen aus. Bisher gab es 15 Spiele in der zweiten Liga und wir konnten 6-mal gewinnen, spielten 2-mal unentschieden und haben 7-mal verloren. Also schaut man sich allerdings die Heimbilanz gegen die Mannschaft von Frank Schmidt an, sieht das eigentlich ganz gut für uns aus, denn von den 7 Spielen haben wir nur 1 verloren und 4-mal gewonnen bei 2 Unentschieden. Könnte was werden am Freitag. Kommen wir zu unserem Gast, der Fan des Vereins aus dem Osten Baden-Württembergs ist. Moin Dominik, stell dich doch bitte mit unseren HörerInnen, die dich nicht kennen, kurz selber mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du, wie bist du zum 1. FCH gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, moin, nach oben. Ich will immer Servus sagen am Anfang und dann fällt mir immer ein, fuck, das sagt man ja bei euch da oben gar nicht. Ja, Dominik schon. Köstler, Fanradio bei Heidenheim, Fan von Heidenheim, nebenzu mache ich noch für den Privatfunk die Berichterstattung für den 1. FC Heidenheim. Das Ganze seit, lass mich lügen, 2003, 2004, ganz klassisch dazugekommen, nicht mit Papa, das war beim VfB Stuttgart. Heidenheim war es so, Mama kannte jemanden, der oben an dem Losstand damals noch in der Bezirksliga gearbeitet hat. Und da war halt immer das Ding, meine Mom hat mich bestochen, hat gesagt, hier kommst du mit, kriegst du eine Bratwurst. Ich als 6-jähriger Dominik dachte mir, eine Bratwurst, damit kann ich umgehen. Und dann gab es auch noch immer ein kleines Spielzeugauto von der Lostante noch mit oben drauf, weil sie eben eine gute Freundin von Mama war. Ja, und so hat es dann angefangen. Dauerkarten dann gekauft, mein Kumpel ist regelmäßig hochgefahren. Dann hieß es irgendwann mal, wir suchen ModeratorInnen fürs Fanradio. Und ich dachte mir, Mensch, da will ich beruflich auch mal hin. Also beworben, drangekommen, jetzt bin ich seit 8 Jahren da. Der Dienstälteste bei uns im Fanradio-Team. Genau. Und auf Twitter, da findet man mich unter The Real Köstler, heißt, wer Infos zum FCH oder allgemein auch zur zweiten Liga haben möchte, gerne da auch mal vorbeischauen. Gut, ich glaube, das war's.
Sehr schön. Also herzlich willkommen, Dominik. Ich bin gespannt, was du uns alles erzählen kannst. Aber bevor wir zum Sportlichen kommen, man will eigentlich gar nicht über Fußball reden in den Zeiten. Allerdings gibt es auch Sachen, die viele Menschen im Fußball, vom Fußball oder die sich mit dem Fußball beschäftigen, tun können. Es wird momentan an vielen Stellen versucht, den Menschen in der Ukraine zu helfen, so auf unterschiedlichste Art und Weise. Ich möchte da den folgenden Aufruf der sporttreibenden Abteilung des FC St. Pauli teilen. Und es geht da um die akute Aufnahme in Privatunterkünften von inzwischen über 300 Frauen und deren Kinder aus Charkiw. Was sie alle verbindet, ist der Fußball. Ja. Der FCSP steht voll hinter diesem Aufruf der Abteilung und unterstützt ihn in allen Gebieten, so gut es geht. Also es gibt Räumlichkeiten zum Ankommen, Covid-Tests, juristische Beratung, etc. das ganze anschließende Socializing, den Kids beispielsweise Fußballangebote zu machen, wird dann jetzt im nächsten Schritt organisiert. Daher, falls ihr die Möglichkeit habt, eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen, meldet euch bitte bei den Verantwortlichen. Alles Weitere findet ihr bei uns im Blog. Den verlinke ich, den Artikel dazu verlinke ich in den Shownotes. Und es bleibt dabei, no war, please.
Da kann ich mich nur anschließen mit einer Sache. Und zwar, ich möchte an der Stelle auch noch sagen, vollste Solidarität mit der Ukraine und jenen Menschen in Russland, die über die Invasion Russlands in die Ukraine selbst entsetzt sind.
Ja, das stimmt. Und jetzt weiß ich schon, es war beim letzten Mal schon so und jetzt weiß ich schon wieder nicht, wie ich das auf das Sportliche überleiten soll. Das ist irgendwie alles gerade so unwichtig. Daher lass uns einfach mal über die bisherige Saison zurückschauen. Es gab ja so ein bisschen eine Zäsur beim FCH. Marc Schnatterer hat euch verlassen, der ewige Schnatterer. Mein Angstgegner und der Standardkrogen von der Brenz. Wie war das denn für dich? Du hattest ihn, glaube ich, so habe ich das gehört, letzte Woche in deinem Podcast zu Gast.
Richtig. Also ich habe mich letzte Woche endlich da mal mit Marc unterhalten können. Ja, wie war das für mich, als es feststand so, dass es rum ist, es hat sich ja abgezeichnet, die Meldung kam kurz nach April und wir dachten halt am Anfang, ja, April-Scherz. So ein richtig schlechter April-Scherz. Aber dann war es ja irgendwie dann klar, okay, nee, also er wird wechseln, er geht nach Mannheim und muss sagen, aus sportlicher Sicht für ihn natürlich, was die Liga angeht, ein Rückschritt, aber er beweist ja auch noch in Mannheim, dass er es drauf hat. Also hat ja 14 Scorerpunkte für sein Alter, ist es schon auch eine Ansage, finde ich. Und natürlich ist es jemand, den du eigentlich nicht ersetzen kannst, den du aber halt eben ersetzen musst. Und die Frage war jetzt halt nur, dieses Jahr oder halt eben nächstes Jahr, weil irgendwann geht die Karriere auch mal gegen Ende. Und deshalb natürlich am Anfang ein bisschen fassungslos, so, aber im Nachhinein muss man sagen, die Mannschaften, der Verein hat es eigentlich dann ganz gut umgesetzt, diesen Wandel hinzubekommen.
Da würde ich gerne einhaken, ganz kurz. Ihr habt ja, ich glaube, 7 Leute sind gegangen und 6 Leute sind gekommen. Kannst du uns da mal was zu erzählen zu der, zu den Neuen und den, also ich meine, es sind ja jetzt mittlerweile, sind die jetzt schon fast eine ganze Saison da, aber kannst du es mal kurz abholen, wer neu hinzugekommen ist?
Ja klar, ich muss sagen, also wenn man jetzt mal so ein Fazit, so ein Zwischenfazit einfach mal so ziehen kann, muss ich sagen, dass die Mannschaft fast überperformt. Ich hätte damit nicht gerechnet, da bin ich ehrlich. Ich denke mal, wenn man sich das Ganze jetzt mal so anguckt, auch mit dem Verletzungspech, das noch mit dazu kommt, darauf wird mir auch noch kurz zu sprechen kommen, denke ich mal, ist es schon echt eine sehr, 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 sehr geile Truppe im Endeffekt. Ja, Jan Schöpner, überragender Transfer, hätte ich nicht gedacht, dass der das Mittelfeld mal, ich sage jetzt mal, so im Griff hat. Man darf ja nicht vergessen, ist ja auch noch extrem jung, 22.
Ja.
Dann an sich, das Gute ist ja an den Transfers, was die Stammposition angeht, gibt es ja an sich nur noch dann noch Tim Searsleben, der da wirklich noch großartig Musik macht. Gut, Janis Burnic, also du hast halt einfach, du hast ein Team, das jetzt aufgestockt wurde, noch mit ein paar U19-Spielern, mit Maurice Malone, mit einer Leihgabe, aber hast an sich, finde ich, den Kern der Mannschaft, die gut performt hat, zusammenhalten können. Und da muss ich sagen, bin ich eigentlich echt zufrieden, finde es eigentlich ganz gut. Und ja, im Endeffekt, es ist ja irgendwie klar für den FCH, du bist im Endeffekt nur eine Art Ausbildungsverein, wenn irgendwann die Angebote kommen werden, die Spieler gehen. Dass es dann halt eben mit Schnatterer soweit war, okay, dass du dann halt eben jetzt wieder einen Kleindienst im Kader hast, zum gefühlt 600. Mal, ist ja, natürlich dann noch sehr schön. Den kann man eigentlich gar nicht als Neuzugang sehen.
Ja, aber für Kleindienst habt ihr ja auch richtig tief in die Tasche gegriffen, ne? Also das ist ja, der ist ja nicht für Umme gekommen, oder?
Der ist nicht für Umme gekommen.
Das war das 2,5 Millionen?
Ja, so um den Dreh rum. Alter. Der hat uns ja auch den ein oder anderen Euro in die Kasse reingespielt. Mhm. Also von dem her. Abgang, der natürlich wehtut, ist Dorsch.
Ja, das glaube ich.
Das merkt man immer noch. Das ist jemand, der fehlt. Aber ja, ich finde auch in dem Jahr nach Dorsch hat man schon das sehr gut hinbekommen. Und jetzt auch wieder. Also die Mannschaft funktioniert. Das finde ich das Schöne. Die ist sehr griffig. Und zeigt dir irgendwie so gefühlt Woche für Woche halt wieder, dass du Potenzial hast. Ich denke jetzt an Florian Pick, für den ist eine Laie ganz gut, zu sagen, hier, schließ dich Ingolstadt an, nimm Patrick Schmidt mit, und da wird das schon laufen, so. Hm.
Ich habe mir so ein bisschen so, wenn man sich so, ich habe mich mal so über eure Tabellenpositionen so mal ein bisschen so durchgehangelt, so um mir mal einen Eindruck von eurer Saison zu bekommen. Und eure Hinrunde war so eine richtige Berg- und Talfahrt, was diese Tabellenplatzierung angeht. Also von 3 bis 12 war da irgendwie alles drin. Ja. So, dann in der Rückrunde habt ihr euch irgendwie so gefangen und seid so in so einem mittleren, so einem Fahrwasser und habt jetzt, dank des Sieges am Wochenende gegen Bremen, nochmal vielen Dank, die Blickrichtung Richtung Aufstiegsplätze nochmal, könnt ihr nochmal nach oben schielen. Was mich dazu der Frage kommen lässt, brauchte die Mannschaft in der Hinrunde die Zeit, diese intensive Spielart von Frank Schmidt umzusetzen? Brauchte die da die Zeit, um das, um da quasi das erst zu verinnerlichen? Aber, oder spricht das gegen diesen, gegen deine Aussage, der Kern ist ja zusammengeblieben?
Ja, also ich finde, man darf das auch nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, diese Hinrunde. Also im Endeffekt, das war die beste Hinrunde des Vereins. Und du hattest an sich, finde ich, es gab natürlich ein paar Spiele, wo du sagst im Nachhinein so, meh, das hätte ja eigentlich nicht passieren dürfen. Aber wenn du guckst, du hast eigentlich nur eine richtig schlechte Woche gehabt. Ja gut, wenn man zusammenrechnet, waren es 3. Wenn man die Länderspielwoche mitrechnet, gefühlt 4. aber das war Bremen, das Hinspiel. Dann war es das Spiel gegen euch. Und dann die Woche drauf in Nürnberg. Das war gar nicht FCH-like. Da hast du irgendwie 11 Gegentore kassiert, nur 2 geschossen. Das war so, okay, jetzt, dann geht halt der Blick wieder Richtung Mittelfeld. Ja. Und was kommt danach? Du gewinnst gegen Schalke, du gewinnst gegen Kiel, in Düsseldorf, gegen Regensburg, gegen Paderborn, gewinnst gegen Ingolstadt, gegen Hannover. Also du hast danach auf einmal eine Serie hingelegt, wo du halt dann sagen kannst, okay, du bist wieder angekommen, du bist wieder da. Also Schalke war das ein richtiger Knotenlöser, finde ich. Und jetzt ist halt extrem bitter und ärgerlich, dass du das Spiel gegen Darmstadt aus der Hand gegeben hast, dass du in Dresden deine Chancen nicht in ein 2-1 ummünzen konntest, wobei man da im Nachhinein immer noch über den Elfmeter, finde ich, diskutieren kann. Aber im Endeffekt muss man damit leben können. Und Hamburg, da kannst du 2-0 verlieren, auch wenn du die bessere Chancen hattest zwischenzeitlich. Mhm. Ist okay. Also von dem her, die Mannschaft spielt eine extrem solide Saison. Und das ist ja nicht das erste Mal. Und das finde ich halt das Schöne an der ganzen Sache. Mhm. Dass du halt so einen Verein hast, der bis auf die Saison, ich glaube, 17, 18 war das, glaube ich, nie irgendwie Nöte hatte mit genügend Punkten. Mhm.
Ja, stimmt. Das liegt auch ein bisschen an eurem Trainer natürlich, Frank Schmidt, über den wir müssen, würde ich jetzt gerne mal ganz kurz mit ihr darüber sprechen. Also mir ist ja damals zum ersten Mal in dem Film Trainer von Aljoscha Pause aufgefallen.
Da bin ich da übrigens zu sehen. Fun Fact.
Oh Mann, ey. Jetzt weißt du jetzt, dass das Ding ist, ich werde mir jetzt nochmal angucken und gucken, wo du bist.
Also da gibt es die Szene Testspiel gegen den VfB. Und da kommt eine Szene rein in den Block und wenn du dann einen mit einer blauen Jacke und einem blauen T-Shirt, auf dem blauen T-Shirt steht bla bla bla, ich bin auf Großbild, tatsächlich. Also Kamera zoomt auf mich. Okay. Das war im Kino ganz geil.
ja.
Wie komme ich jetzt deine Überleitung zu baut.
Ja, genau. Vielen Dank auch dafür. Nein, also ich nochmal zurück. Mir ist ja damals in dem Film von Aljoscha Pause wirklich aufgefallen und ich fand ihn da schon super sympathisch, weil er hatte eine ganz tolle Ansprache an die Mannschaft. Er hatte so einen Weg, den er aufzeigen konnte. Er konnte die Spieler mitnehmen, er konnte aber auch dazwischen funken. Er war ja auch schon mal hier in Millanton zu Gast und hat damals mit Tim über das anstehende Spiel gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Ist auch egal. Euer Trainer ist ja gebürtiger Heidenheimer. Und hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2027 verlängert. Damit wäre er quasi 20 Jahre Trainer beim FC Heidenheim. Also, ich meine, ich finde das mega, ne? Über so viel Konstanz kann man sich nur freuen, oder Hertha BSC? oder Schalke oder wie sie auch alle heißen. Aber, oder auch bei uns ist es ja auch nicht, manchmal nicht besser gewesen. Aber macht es den Verein nicht auch ein bisschen abhängig von seiner Person? Um das mal ketzerisch zu fragen?
Ja, das ist sehr schön, die Frage an sich. Klar machst du dich abhängig, weil du, aber auf der anderen Seite, du profitierst ja beidseitig davon. Also ein Frank Schmidt weiß, was er in Heidenheim hat. Heidenheim weiß, was es mit, zusammen mit Frank Schmidt hat. Und diese Synergie kann ja eigentlich nur beide pushen. Weil auf der anderen Seite zeigt es, dass in Heidenheim, sollte da jemals ein Trainerwechsel anstehen. So, wer jetzt, keine Ahnung, Frank Schmidt bekommt ein Angebot von Arsenal oder sowas. Ne, wer weiß. Und
ist richtig. Träum weiter.
Du hast ja angefangen mit hier auf einmal nicht mehr Trainer in Heidenheim. Also ja, dann ist es ja schon auch irgendwie so, du weißt danach als Trainer ja auch, wenn du an die Brenz kommst, dass du ein volles Vertrauen genießt. Und auf der anderen Seite weiß Frank Schmidt, dass er sich eigentlich nur weiterentwickeln kann. Und auch in dieser schweren Saison, die ich angesprochen hatte, wo du dann erst gegen Fürth den Klassenerhalt am letzten oder vorletzten Spieltag feierst, da war es natürlich sportlich gesehen zwischendurch mau. Aber du hattest nie den Eindruck, dass jetzt da irgendjemand voreilig, wie in zum Beispiel Schalke oder dann eben in Berlin, anfängt, am Trainerkarussell zu drehen oder da irgendwie mal nicht mehr den Rücken zu decken. Und das fand ich, hat dann so eine Mannschaft nochmal mehr zusammengeschweißt. Und seitdem muss man halt auch sagen, so in Heidenheim wird kontinuierlich gut gearbeitet. Und natürlich ist es Verdienst von Frank Schmidt, aber da gehören natürlich auch andere Leute noch mit dazu.
Ja, ich meine immer, dass ich meine auch schon damalig im Präsidium war es ja auch so, dass da immer eine Konstanz war, die immer quasi auch den Weg, den er aufgezeichnet hat, immer mitgehen wollten, ne? und auch seinen Sachverstand halt auch genutzt haben. Ne? Das muss man ja auch sagen. Ist ja auch nicht so häufig. Kommen wir mal zur Spielart des FC Heidenheim zurück. Ich habe mich da im Vorwege wie so oft mit Tim unserem Taktik-Spezialisten ausgetauscht. Er sagte mir, dass Heidenheim seit Jahren das Maß der Dinge in Sachen Intensität ist und hat mich dann im Vorwege nochmal auf folgende Statistiken verwiesen. Ihr seid in der zweiten Bundesliga die meisten Kilometer gelaufen. Ihr habt bei Weitem die meisten intensiven Läufe und die meisten Sprints. Interessanter Fakt dazu ist natürlich, dass ihr relativ wenig Ballbesitz habt. Das bedeutet, für uns fiel dazu noch auf, dass ihr sehr, sehr viele vertikale Pässe spielt. Bedeutet ja eigentlich, ihr kriegt den Ball und ab geht die Post nach vorne. Also quasi direkter Ballgewinn geht's immer nur nach vorne. Ist das so dieser Volldampf-Fußball, den Frank Schmidt sehen will, aber mit einem klaren Plan?
Bruder, schlag den Ball lang, hieß es doch mal.
Ja, gut, das wäre ja auf gut Glück. Das ist ja da mehr Exit, so wie wir, wenn wir auf Mackinac spielen. Aber.
Nee, also es ist schon so, das System hat ein Weichen gebraucht. Das hat man auch, finde ich, in den ersten Zweitliga-Jahren gesehen. Irgendwann konnten sich die Mannschaften gut drauf einstellen, weil da war das weniger vertikal, mehr einfach nur nach vorn, einfach nur Langholz. Ja. Jetzt muss man sagen, was jetzt viel besser funktioniert, sind Diagonalbälle, die Flügelwechsel. Du hast mit Marlon Busch, der jetzt ja leider gegen euch gesperrt ist, einen Außenverteidiger, der eigentlich auch genauso gut ein rechter Flügel sein könnte. Also der halt einfach die offensiven Wege mitgeht. Und du treibst mittlerweile, also gerade in Heimspielen, mehr. Deshalb merkt man auch, dass eigentlich kein Gegner gerne nach Heidenheim kommt, weil du merkst diese Dominanz auf dem Schlossberg an. Dieses den Gegner pressen, den Gegner Druck. Und auch einfach, du schaffst es, Mannschaften, die dafür bekannt sind, einen sehr, sehr schönen Ball zu spielen, dass die auf einmal sich schwer tun. Und ich finde, das ist eigentlich das größte Kompliment, das du für diesen intensiven Fußball halt auch machen kannst. Du machst nicht nur die Läufe, sondern du stehst halt, klammern wir jetzt mal diese 11 Gegentore in den 3 Spielen aus, ne, stehst du an sich eigentlich ganz gut da, auch defensiv. Und du schaffst es, ein Spiel, ich sage jetzt mal, ziemlich, obwohl du so wenig Ballbesitz hast, eigentlich über weite Strecken ziemlich weit weg von einem Tor zu halten. Wenn man so guckt, laut meinem Empfinden im Stadion etc., habe ich immer den Eindruck, dass du es eigentlich immer relativ gut hinbekommst, den Ballbesitz des Gegners bis 30 Meter vor dem eigenen Tor. So. Und dann wird es richtig ekelhaft.
Ja, das, 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 um da dich zu support oder so mal zu, das kann ich dir auch versichern, weil ihr führt die meisten Zweitkämpfe in der Liga, habt ihr auch die beste Defensive. Ja, also, sondern, also, wir haben gesehen, dass ihr nach Expected Goals auch die beste Liga der Defensive, also die beste Defensive der Liga habt. Und du führst das ja jetzt schon an. Das sind das so Hüsing, Mainka und Schöppner. Das ist so mega, das sind ja mega Schränke, die da drin stehen, ja, die sehr physisch spielen. Was macht die drei denn neben ihrer Physis so besonders?
Also ich finde bei Mainka und Hüsing, ich rede da gerne davon, wenn ich selber das Spiel reportiere, dass die sich also häufiger finden wie Singles über Parship zum Beispiel. Also die beiden, die stehen einfach, also die stehen auf einer Linie und können sich den Ball blind zuschieben. Dazu ist ein Mainka extrem Zweikampf- und Kopfball stark. Ein Hüsing profitiert davon, dass er so einen an sich überdurchschnittlichen Zweitliga-Innenverteidiger neben sich hat. Und daraus konnte er, finde ich, jetzt gerade in dem Jahr einen enormen Schub machen. Und dann kommt noch, wer, finde ich, auch da eine extrem wichtige Rolle mit übernimmt, finde ich, ist einfach auch Norman Teuerkauf als Routinier. Der zieht dann halt eben gerade, finde ich, auf der 6, jetzt muss man ja schon fast sagen, Achter mit Schöppner, der zieht so jemanden mit. Und gerade von dieser Erfahrung und dieser Kompaktheit, die du eben hast im Zentrum, profitieren dann halt so junge Spieler wie Jan Schöppner, die aus der vierten Liga auf einmal Zweitliga-Profis sind. Und jetzt ja auch immer mehr das Vertrauen genießen. Also er spielt von Beginn an und wird jetzt auch nicht mehr, sage jetzt mal, Minute 50 ausgewechselt. Oder kommt erst in Minute 50 rein. Und ich finde, das zeigt ja auch wieder so ein bisschen diesen Heidenheimer Weg aus, diese jungen Spieler aus unteren Ligen holen, die ausbilden. Bestes Beispiel Griesbeck, kam aus Ulm, wechselt nach Heidenheim, wird Zweitliga-Profi, zack, jetzt spielt er halt bei Fürth.
Ja, das ist, ich meine, das ist ja auch eine Auszeichnung. Und das kann man ja auch immer als Auszeichnung sehen, wenn man sagt, wir sind ein Ausbildungsverein. Es muss ja nicht, soll ja nicht, ist ja nichts Schlechtes. Ne? Also das ist ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal, wenn man Spieler so gut, das spricht auch für den Verein, wenn man Spieler so gut weiterentwickelt, dass sie dann bei anderen Vereinen Fuß fassen können und dort quasi als Stammspieler gelten, da kann man sich als Verein schon auf die Schulter klopfen, dass man alles richtig gemacht hat. Was mir noch so ein bisschen aufgefallen ist, ihr habt so mega, also dafür, dass ihr so weit vorne seid, habt ihr eigentlich relativ wenig Tore geschossen. Muss man mal sagen. Ich meine, ihr habt auch relativ wenig bekommen. Das wird das bestimmt bedingt. Aber mit so einer geringen Anzahl hätte ich jetzt nicht gerechnet. Also 34 zu 34 ist eure Differenz. Das hat natürlich auch was mit der Verletzung damals von Tim Kleindienst zu tun gehabt, ne, der bestimmt für einen oder anderen Mehrtreffer noch zuständig gewesen wäre. Aber der ist ja auch so ein aggressive Leader auf dem Platz. Ne? Der hat genauso, das ist auch sehr erstaunlich, genauso viele gelbe Karten wie Tore, also 7. Das ist, als ich das gesehen habe, musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Also ist das auch dieser Intensität geschuldet, weil er läuft ja schon hart an, obwohl das eigentlich immer, Tim sagte noch, das ist eigentlich immer so ein, ihr lauft nicht jede Situation an, sondern ihr macht das schon abwartend, aber wenn, dann richtig, also mit richtig Gegendruck.
Ja, also das ist schon so. Also das Gefühl habe ich auch. Also nicht bei jedem Geplänkel, das der Gegner jetzt anfängt, wird gepresst, wird geschoben. Aber mit Tim Klein sind es so, also ich sag mal, 5 der 7 gelben Karten sind vermeidbar. Also das ist dann einfach übermotiviert, da ist ein bisschen Frust mit dabei. Das sind dann einfach Zweikämpfe, die führst, also wenn du alleine drauf gehst, alleine presst und der Gegner steht 2 Meter von der Auslinie weg in der eigenen Hälfte, lass den Fuß weg. So, was soll er machen? Also du holst im besten Fall ja sogar noch einen Einwurf raus in der gegnerischen Hälfte. Das sind dann immer das so Zweikämpfe, da denke ich mir, Mensch, hab dich doch ein bisschen mehr im Griff. Weil ich bin mir ziemlich sicher, der knackt auch noch die 10 gelben Karten, wenn er jetzt dann auch mal wieder zurückkommt auf den Rasen von Beginn an. Also da ist er schon gut für. Aber was halt bei den Toren ein riesen Ding ist, also guck dir mal die Pfosten- und Lattenkracher von Heidenheim an. Ich glaube 12, 13 Und da kam jetzt seit bestimmt 6 Spieltagen kein neuer dazu. Also, ja. Also da war durchaus mehr drin, gerade offensiv gesehen. Der FCH braucht extrem viele Großchancen für die Tore. Das ist dann teilweise einfach auch, ja, da fehlt einfach Glück im Abschluss, würde ich fast sagen, weil das ist teilweise sehr gut rausgespielt und dann triffst du halt auf einmal den Querbalken. Auf der anderen Seite hält dann ein Toby Moore aus 35 Metern drauf und trifft den Winkel.
Ja. Ja gut, das sind ja da sind ja so Sachen, das ist so ein Johannes Geis Glücksschuss, weißt du, so kann ich mir nicht, weißt du, trifft den Ball einmal richtig und dann, na, davon leben die aber auch eine ganze, davon leben die dann auch 3-4 Jahre, dass sie mal ein Tor aus 30 Metern geschossen haben.
Ja, wobei ich muss schon sagen, bei Toby Moore, die Entwicklung, also den finde ich, ist für mich bisher der Spieler des Jahres. Beim FCH, was der für ein, also wie der umgegangen ist nach, sage ich jetzt mal, doch einem sehr, sehr schwierigen Jahr und jetzt auf einmal wirklich seine Präsenz auf dem Platz, egal ob links, egal ob rechts, im Zentrum, die Schüsse, die er nimmt, die Flanken, die er schlägt. Also er hat, ich finde, er muss irgendwann mal ein Gespräch gehabt haben, anders kann ich mir das nicht erklären, wo ihm Frank Schmidt gesagt hat, du Tobi, du darfst gerne flanken und du darfst doch mal draufhalten, im Training machst du das echt nicht schlecht. Und dann muss er halt draufgehalten haben, getroffen haben und sich dann gedacht, Mensch, das ist gar nicht so schlecht. Anders kann ich mir das nicht erklären, weil das war wirklich von 0 auf 100.
Oh, okay. Bevor wir gleich zum Spiel kommen, letzte Woche hatte Tim irgendwann einen Artikel über das Restprogramm des magischen FC St. Pauli geschrieben und gesagt, da zitiere ich mir kurz, sollte Heidenheim allerdings gegen Werder gewinnen, dann sind sie mittendrin, auch das Spiel gegen FC St. Pauli dürfte dann den Titel Spitzenspiel tragen, worüber wir uns beide jetzt freuen. Was aber von Heidenheim nur ganz selten spitze ist, sind ihre Auswärtsauftritte. Abgesehen von der Saison 18-19 ist das Team auswärts meist deutlich schlechter unterwegs als zu Hause. So liest sich auch ihre Bilanz am Millerntor. Nach einem rauschhaften 3-0-Sieg in ihrer Debütsaison holte das Team nur noch 2 Punkte und blieb in 4 von 6 Spielen torlos. So, woran liegt denn jetzt eure eklatante Auswärtsschwäche?
Ha, wenn ich das wüsste, Kasche, ich sag's dir, ich hätte eine Direktverbindung an die Geschäftsstelle und wäre 24-7 am Telefonieren mit Frank Schmidt. Nee, es ist tatsächlich so, also ich würde es sogar ummünzen und sagen, warum ist FCH so heimstark? Weil du da irgendwie so einen Mythos aufgebaut hast. Keine Mannschaft geht mehr gerne nach Heidenheim, weil die Mannschaft weiß, da oben wird ekelhaft gespielt.
Ach, wir und in den letzten beiden Spielen schon, ne?
Ja, Menschenskinder. Ich weiß, es darf ich mir jetzt anhören. aber ja, weißt du, worauf ich hinaus will? Du hast halt irgendwie daheim, und vor allem, ich sage jetzt mal so, wenn jetzt bei euch Schalker-Legende, die Schalker-Legende nicht einen Sahnetag erwischen, innerhalb von 8 Minuten 3 Buden macht, dann sieht das Ding auch schon wieder anders aus. Nee, aber man muss halt irgendwie sagen, daheim hat man das Gefühl, Heidenheim wird nicht gerne bespielt. Und die Vereine haben einfach Schiss. Und auswärts ist es halt so, ich nimm als Beispiel jetzt wirklich mal das Spiel in Dresden und dann jetzt das Spiel gegen Darmstadt. Du führst 2-0 und dann kommt der Funke von den Fans nach einem 2-1 auf den Rasen und auf einmal stehst du neben dir. Das geht dann irgendwie nicht aus den Köpfen raus. War auch bei euch so, als sie gegen euch gespielt haben. Ihr macht das Tor und die Mannschaft zittert auf einmal. Jetzt auch gegen Bremen. Die Bremer schießen zum Glück erst in der 89. Minute das 2-1. Weil danach war auf einmal die Kraftverhältnisse nicht mehr so wie in den 88 Minuten davor. Und ich glaube, dass da irgendwie noch so, ich sage jetzt mal, der letzte Kick auch mental fehlt. Irgendwie, dass die Mannschaft weiß, auch wenn wir auswärts 2-0 hinten liegen, reichen uns 6 gute Minuten, um das Spiel zu drehen. Also wie es Darmstadt eigentlich gemacht hat. Im Endeffekt muss ich ja schon fast sagen, 4 Auswärtssiege in einem Jahr ist ja schon gar nicht so schlecht.
Ja, ich glaube, wir würden uns da auch anschließen, weil wir sind auswärts ähnlich überzeugend wie ihr.
Aber 5 Punkte mehr.
Ja.
Naja. Aber in der Auswärtstabelle dann am Freitag nur noch 2 Punkte mehr.
Das glaube ich nicht. Wir kommen mal so langsam jetzt auf der Zielgeraden Richtung Spieltag. Wie der Verein am Montag mitteilte, ist bei uns die Vollauslastung für das Heimspiel genehmigt worden. Das dürfte in der Theorie also sein, dass 29.546 Menschen sich das Spiel anschauen können. Wie dieses Kontingent, ob das Kontingent komplett angeboten wird und auch nachgefragt wird, das wird sich ja dann zeigen. Dauern Jahreskarten gelten ganz normal. Liebe HörerInnen, der Mitgliederverkauf startete am Dienstag und seit heute Mittwoch gibt es dann den freien Verkauf. Alle Infos dazu findet ihr im Ticketshop und könnt ihr natürlich auch in der Lage nachlesen. Wichtig für euch, es gilt weiterhin 2G+ und Maskenpflicht, also bitte haltet euch daran. Und noch etwas ist sehr wichtig, und da machen wir trotzdem nochmal einen Schwenk Richtung Ukraine-Krise. Unsere Ultras haben für den Samstag zu einer Geldspendensammlung in der Südkurve im Rahmen der Ukraine für die Initiative Taxi for Solidarity und die Organisation The Black Headquarter aufgerufen. Mehr dazu fahrt ihr in den Shownotes oder auf dem Twitter-Kanal von USP, das verlinke ich euch natürlich. Also spendet, was das Zeug hält. Bei uns werden Stand heute Abend, Mittwoch, Avivor, Vikov, Olsson, Amenido, Aremu, Ditken für das Spiel ausfallen. Ebenso wird wohl Philipp Ziereis fehlen, auch wenn der bereits ein leichtes Lauftraining hat. James Lawrence ist zwar wieder Training voll dabei, aber hinter seinem Einsatz steht also auch noch so ein Fragezeichen. Das ist echt ein voller Schlag ins Kontor irgendwie. Timo Schulz hat heute auf der Pressekonferenz vor dem Spiel auch noch wenig Hoffnung gehabt, dass von den Spielern, die am Wochenende verletzungsbedingt fehlten, Spieler vor der Länderspielpause zurückkehren. So, jetzt nachdem ich eine halbe Mannschaft da auf dem Zettel habe, wie schaut's denn bei euch aus? Habt ihr Kurzzeit-, Langzeitverletzte, irgendwelche Spieler, gesperrten Spieler, die nicht spielen können neben Busch?
Ja, Manon Busch, an sich die Personalsituation, es gibt ein, zwei Langzeitverletzte, ja, die aber vor allem halt aus der U19 hochgezogen worden sind.
Okay.
Und eine Sache, die Frage ist halt, wann fängt Tim Kleinins wieder von Beginn an? Wann reichen die Körner für 90 Minuten? Mhm. Ich habe mich 3 Wochen lang gefühlt aus dem Fenster gelehnt. Und gesagt, dass er jetzt wieder von Beginn an spielen wird. Immer ein Strich durch die Rechnung. Jetzt kam er gegen Bremen von der Bank. Vielleicht ist er wieder ein Anwärter für die Startelf. Wenn das Kühlwetter und Schimmer so gut machen, kann ich mir auch vorstellen, dass die beiden nochmal das Vertrauen bekommen. Das wird man sehen. Also beim FCH ist immer Donnerstag the Magic Day of Press Conference. Da gibt's dann die genauen Infos. Aber soweit müsste, was den Kader angeht, sonst außer Manon Busch eigentlich keiner großartig ausfallen.
Okay, dann lass uns mal kurz durch euren Kader gehen. Wie glaubst du, wird eure erste Hälfte aussehen?
Puh, ich glaube, die wird ziemliche Parallelen haben zu Bremen. Mit dem wahrscheinlich feinen, aber kleinen Unterschied, dass Sessa als Außenverteidiger die Rolle von Busch übernimmt. Das kann ich mir vorstellen. Oder Teuerkauf und Sessa dafür als Sechser. Also da sind wir ganz froh, glaube ich, dass wir mit Sessa jemanden haben, der da sehr, sehr flexibel einsetzbar ist. Mhm. Die 2 Sechser werden Teuerkauf Schöppner sein. Ich denke mal, das steht so gut wie sicher fest. Und jetzt ist halt dann die Frage, spielst du wieder mit 3 Sechsern, die flexibel sind? Spielst du dann 4-2-3-1? Dann kann ich mir vorstellen, dass dann vielleicht vom Beginn an ein Robert Leipertz auf dem Blatt steht oder halt dann eben ein Burnitsch, wenn du es mit den 3 Sechsern spielst.
Könnte es auch sein, dass, ich meine, das hat Frank Schmidt die Saison nur, also ich glaube nur 2 oder 3 Mal gemacht, aber gegen unsere Raute, die mit so einem intensiven Pressing, hohen Druck wieder auf uns zukommen wird, könnte es sein, dass er dann auf eine Dreierkette umstellt?
Ich habe tatsächlich auch mit dem Gedanken gespielt. Also vorhin, als ich hergefahren bin, von der Arbeit schön, in meinem Kopf dachte ich mir schon, okay, wie könnten wir denn spielen ohne Manon Busch? Und dann habe ich auch kurzzeitig den Gedanken gehabt, vielleicht eine Dreierkette, dann halt Fünferkette natürlich in der Defensive. Ja. Aber das würde nicht dem entsprechen, was ich mir vorstelle, was der FCH als Matchplan gegen St. Pauli hat, weil du musst jetzt du hast jetzt nochmal gegen Bremen dir quasi nochmal eine Chance erarbeitet. So, du warst an sich schon wieder weg aus dem Aufstiegsrennen und bist jetzt auf einmal wieder auf 6 Punkte dran. Und dann ja nicht nur auf 6 Punkte auf den dritten, sondern ja auch auf dem ersten. Da ich das ja so eng ist. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit, dass du das Spiel dominieren kannst. Also besser gesagt musst, wenn du die Chance Aufstieg oder halt eben bis zum Ende oben mitspielen weiterhin erhalten willst. So. Und da glaube ich, dass mit einer Fünferkette dann zu viel Angsthasenfußball wäre. Weil du musst dann direkt eigentlich mit 3 Sechsern spielen, weil da, sonst hast du Tempodefizite im Zentrum.
Das ist auch so ein Punkt, den auch Timo Schulz in der PK angesprochen hat, der gesagt hat, wie wollen wir denn mit Tempo hinter die Linien kommen? Und die Linien, weil die Räume bei euch da wären.
Ja, also, die sind da, aber man muss auch sagen, zu wie viel gefährlichen Torabschüssen, du hast vorhin angesprochen, die Expected Goals Statistik. Also ja, es sind Räume da, aber in der richtig heißen Zone, da spielen wir selten Unterzahl. Also du hast selten jemanden, der durchbricht auf der Grundlinie und dann 2 sich anbietende Stürmer frei vor Kevin Müller hat. Hast du nicht.
Ja, hat aber bei euch für 12 Gegentreffer gegen uns gereicht.
Ja, das stimmt, aber ich meine immer noch, wenn ich mir die Statistik angucke, dass wir einen Sieg mehr haben.
Ja, aber
das muss man immer zurückschießen.
Ich meine jetzt aber, weil diese 12 Gegentreffer habt ihr gekriegt, seit wir mit dieser Raute spielen. Ja? Also das müssen wir ja mal so. Deshalb komme ich jetzt auf diesen Punkt, weißt du? Mhm. Und daher meine Frage: sagt er sich lieber, ich nehme einen Punkt mit und spiele auf Safe und mach es dem 4-4-2 von St. Pauli, diesem dominanten 4-4-2, was wir spielen wollen, super schwer, überhaupt in die Räume zu kommen? Oder möchte ich meinen Stiefel durchziehen und ich gehe drauf und spiele das, spiel so, wie wir spielen wollen?
Aber wir haben halt auch 7-mal genetzt, ne? Also es waren ja immer, das Geile waren ja, die Räume waren ja beidseitig da. Also das darf man auch nicht vergessen. Das war, und man muss auch sagen, für den neutralen Zuschauer ist es eine Begegnung, die eigentlich richtig viel Spaß verspricht.
Das glaube ich auch, ja.
2x4-2 und 1x3-4, ne, waren die Ergebnisse. Das spricht für sich. Also da treffen 2 Mannschaften aufeinander, die eigentlich schon eine sehr, sehr offensive Philosophie haben. Ja. Und deshalb kann ich mir eben nicht vorstellen, dass du dann sagst, nee, wir probieren den Spielwitz von St. Pauli so weit zu unterbinden, dass wir mit Fünferkette spielen. Was ich mir vorstellen kann, das wäre die Viererkette, wie ich sie vorhin erzählt hatte mit Sessa, Hüsing, vielleicht auch wieder Meinka, der jetzt ja auch sein Comeback gegeben hat gegen Bremen, vielleicht auch Kandidat dann für die Startelf, wo man sagen muss, Hiersleben macht das auch sehr gut. Und dann auf Außen Föhrenbach. Jetzt ist natürlich die Frage, du könntest jetzt auch sagen, du ziehst Norman Teuerkauf, zum Beispiel so diese klassische Libero-Position, einfach nochmal hinter die Verteidigung. Dass du sagst, wenn es hart auf hart kommt, dann nehmen wir Teuerkauf und ziehen den in die Innenverteidigung. Ja. Wird aber nicht, da könnte ich fast meine Hand für ins Feuer legen, nicht das Ding von Anfang an sein. Das wäre eher eine Aktion, wenn du dann wirklich in Führung gehst oder wenn das Spiel es so weit hergibt, dass St. Pauli vielleicht noch keinen Treffer erzielt hat, aber ihr enorme Chancen habt, dass man diese Option sich dann offen lässt. Aber ich glaube nicht, dass von Anfang an die Aufstellung so sein wird, dass der FCH 5-3-2 oder 5-2-2-1 oder sowas spielt.
Aber ich frage deshalb, wir kommen ja in den ersten 15 Minuten mit unheimlich Druck immer raus. Also das ist ja jetzt bekannt, wir wissen ja jetzt auch alle. Und es ist auch bekannt, dass eine Dreierkette uns tierisch viel Probleme bereitet, das zu bespielen. Ja, also das haben die Spieler in Düsseldorf gezeigt, beispielsweise das Spiel hat das ganz deutlich gezeigt. Und daher war diese Frage. Okay, wir werden sehen. Also ich glaube, ich bin auch der Meinung, dass wir ein furchtbar attraktives Fußballspiel sehen werden, weil diese beiden Mannschaften halt auf Teufel komm raus mega schön, mega schnell umschalten, sehr intensiv spielen, viele Torabschlüsse generieren wollen. Ich freue mich drauf. Auch die Vergangenheit hat das ja gezeigt. Wie wirst du das Spiel verfolgen?
Jetzt muss ich mal kurz reingrätschen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Tatsächlich haben wir einmal in dem Jahr mit Dreierkette gespielt. Und es war die 4-0 Niederlage gegen Nürnberg.
Okay.
Nach dem Spiel gegen euch. Also das habe ich gerade extra nochmal nachgeguckt in meinen Unterlagen. Ja. Und auch gegen euch im Hinspiel war es dann im Nachhinein eine Fünferkette und du verlierst trotzdem mit 4-2. Also das war, danach war wieder die Umstellung auf Viererkette und dann gab es die Serie. Ja. Also von dem her, das bestätigt mich noch in meiner Aussage. Ich gucke jetzt gerade mal, ob wir gegen Bremen, gegen Bremen bei dem 3-0 hatten wir mit Viererkette gespielt. Aber ich sag mal so, die Umstellung auf die Dreier- respektive Fünferkette, die war jetzt nicht, wenn die von Beginn an war, nicht von Erfolg gekrönt.
Okay.
So, wo schaue ich das Spiel an? Nicht im Stadion leider.
Ich auch nicht.
Ich hätte Urlaub nehmen müssen. Das war auch kurzzeitig im Raum. Allein schon, weil ich am Tag danach Tickets habe für den VfB und da dachte ich mir, geil, ich mache mir ein richtig schönes Fußballwochenende und am Sonntag gucke ich, ob irgendwo im Regionalsportplatz noch ein bisschen Action ist. Aber dann war es tatsächlich so, dass jetzt mein Chef Urlaub hat und ich jetzt nicht mehr dazwischen grätschen kann. Das heißt, ich werde das Ding von daheim aus verfolgen und dann halt, ja, vielleicht ein Kaltgetränk konsumieren, aber nur eins.
Hoffentlich nur eins. Ne? Immer verantwortungsbewusst
genießen. Ich muss ja danach, ja, und vor allem danach muss ich ja noch arbeiten. Ich habe ja durchs Privatradio darf ich ja auch noch danach ein paar Nachrichten machen. Und ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht komisch kommt.
vielleicht wird es aber auch ganz interessant.
es liegt im Ohr des Hörers.
Ganz genau. Oder Hörerin. Man weiß.
Oder Hörerin. Dankeschön.
Genau. So, ich wäre mit meinen Themen durch. Hättest du noch?
Ja, ich will jetzt, zum einen will ich noch einen Ergebnistipp von dir. Um den kommst du mir nicht rum. Darüber müssen wir uns unterhalten, denn es sind ja.
Das war mein letzter Punkt.
Es stehen ja Tore im Raum. Dann schiebt man das noch nach hinten. Ich möchte von dir besser gesagt wissen, allein schon für meine Vorberichterstattung, die ich noch abgeben muss, inwiefern eigentlich die Angriffspositionen bei euch flexibel sind. Denn ich habe den Eindruck, die Positionen sind fest. Also ich kenne das halt vom FCH, da ist es so, da spielt Mohr 5 Minuten auf der Position, dann 10 Minuten auf der, dann wird zurückgewechselt und dann geht es ganz woanders hin. Und ich habe das Gefühl, bei euch ist es mehr statisch, was die Position angeht.
Ja, nee. Also Burgstaller wird jetzt nicht die Position von Hartl übernehmen und von der Achterposition auf eine Achterposition wechseln. Aber der lässt sich beispielsweise auch gerne mal auf die Seiten fallen, um Räume zu schaffen, wenn die Exit gewählt wird auf Mackinock. Also was auffällig ist, dass wir häufig Seiten überladen. Also das zum Beispielsweise, wenn wir über die rechte Seite kommen, über Irvine oder über Becker, je nachdem, welcher auf der 8 spielt, dass ich ein Hartl mehr Richtung rechte Seite orientiert, um dort eine Überzahlsituation zu schaffen, um dann die Räume für Paccarada auf der linken Seite zu öffnen. So. Ja, sowas machen wir sehr häufig. Und dass ein Giré in die Zwischenräume reinstößt, hat er jetzt beim letzten Spiel eindrucksvoll bewiesen, ja, mit 2 Treffern, dass er da genau diese Stürmerposition mit einnimmt. Mackinock ist halt nicht der schnellste, aber er ist ein technisch versierter, ich will ihn auch nicht Wandspieler nennen, weil er ist einfach dafür auch viel zu viel unterwegs auf dem Platz, ja, also die sind schon flexibel, aber sie bleiben halt in ihrem System der 4-4 in dieser Raute schon verhaftet. Ja, die haben halt klare Aufteilung in den Räumen und haben halt auch eine klare Disziplin, wie sie die Räume angehen müssen. Ja,
so, warum hat's dann in Hälfte 1 gegen Dresden nicht geklappt?
Das ist ein guter Punkt. Weiß ich nicht. Musst du Tim fragen, weiß es besser. Ich habe das, vor allem das Spiel ist, das ärgert mich jetzt auch gerade, dass du mir diese Frage stellst, weil es das Spiel ist, das ich nicht gesehen habe.
Ah, okay.
Dann
würden wir uns im Kreis drehen, das passt. Ja. Lass Tim fragen, lasse ich gelten.
Nee, aber der kann das, der wird es sicherlich noch viel fachlicher und viel, viel besser erklären können als ich. Weil ich bin ja im Zweifel einfach nur ein Amateur.
wer nicht von uns.
Genau. Aber dann kommen wir mal zu den Tipps zurück. Ne?
Ja.
Das den Punkt kannst du natürlich noch gerne von mir haben. Ich tippe auf ein 3-1 für uns.
Ist es ein 3-1, das ihr souverän durchwuppt und der FCH macht irgendwie Minute 85 den Anschlusstreffer? Oder ist es mehr so ein Hin und Her?
Ich glaube, es ist ein Hin und Her, aber welches wir souverän runterverteidigen.
Okay. Also ich gehe ja tatsächlich, ich stehe jetzt zu meinem FCH, weil ich glaube halt, dass dieses Ding gegen Bremen einen ähnlichen Effekt haben wird wie das Spiel gegen Schalke in der Hinrunde. Und deshalb, ich bleibe bei diesen torreichen Spielen gegen euch, nur diesmal mit einem 4-3 mal auf unserer Seite, also ein 3-4 aus deiner Sicht. Mhm. Und glaube aber tatsächlich, dass ihr 2-0 führen werdet. Das habe ich irgendwie so im Kopf gehabt. Schon heute Morgen, als ich aufgestanden bin, weil wir immer auf Arbeit natürlich auch immer fleißig hin und her tippen. Und war für mich das erste Ding, ja klar, wird ein 4-3. So, was fragt ihr mich?
Ja, ich es tut mir so leid, dass wir uns am Samstagabend wieder hören müssen und ich dir dann diesen Zahn ziehen muss.
Ich habe auch Tempos dabei. Ich weiß, ich sage aber noch nicht für wen.
Oh Mann. Genau. Dominik, 45 Minuten.
Erste rum. Halbzeit ist durch. Die zweite Halbzeit ist bei mir im Podcast, habe ich gehört.
Genau, machen wir gleich im Anschluss. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Wir hören uns ja dann am Samstag nach dem Spiel. Und ihr lieben HörerInnen könnt das dann sicherlich schon am Sonntag oder am Montag hören in euren Podcatchern. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, viel, viel Spaß am Freitag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion geht, bitte testet euch vorher und bringt andere nicht in Gefahr. Denkt dran, spendet Geld in der Süd oder bietet Menschen eine Unterkunft an, wenn ihr könnt. Und bitte bleibt gesund und immer schön. Aha, Dankeschön. Tschüss.
Ciao.